Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimac.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin der Publisher dieser ganzen Triathlon-Medien und ich habe heute einen Gesprächsgast, mit dem ich mich schon zum zweiten Mal in diesem Jahr unterhalte. Warum? Das hört ihr gleich im Podcast. Der Gast ist Anne Reischmann. Wer den Namen noch nicht so präsent hat, der hat vielleicht das Video präsent, was diese Woche schon erschienen ist. Die Anne ist nämlich ausgebildete Leichtathletin. Inzwischen Profi-Triathletin und die hat bei uns auf dem YouTube-Kanal mal ihre 12 liebsten Lauftechnik, Laufkoordinations- oder Lauf-ABC-Übungen vorgemacht. Ja, ich war schwer beeindruckt, würde es gerne auch so gut können, bin weit davon entfernt, aber mit der Anne habe ich soeben gesprochen über das, was Triathleten aktuell in dieser Phase der Corona-Krise tun können, um als besserer Athlet aus dieser Phase herauszugehen. Dazu erfahren wir noch eine ganze Menge über Annes Werdegang und auch über Annes Ziele im Triathlonsport. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Reinhören. Wenn euch das Ganze gefällt, hinterlasst gerne am Ende Daumen hoch, 5 Sterne, einen Kommentar oder was auch immer, wo auch immer ihr den Podcast hört. Hören könnt ihr ihn auf allen Podcast-Kanälen und eben auch auf YouTube und wir verlinken natürlich in den Shownotes auch nochmal auf die Lauf-ABC-Übung von Anne. Nun aber viel Spaß. Anne Reischmann, wo erwische ich dich heute und wie geht es dir?
Ich bin in Winterthur zu Hause und ja, mir geht es eigentlich so aus Sportlersicht recht gut. So nach dem ersten Schock, dass die Saison so gut wie ausfällt, habe ich mich eigentlich wieder gut erholt und bin gesund, fit und das Training läuft inzwischen auch wieder ganz gut, aber die allgemeine Stimmung ist natürlich schon auch bedrückend und verfolge ich schon auch mit Sorge die Nachrichten jeden Tag, gerade auch was ältere Menschen betrifft, aber auch was viele Firmen betrifft, die ums Überleben kämpfen und ich komme aus einer Unternehmensfamilie, die auch Mode- und Sporthäuser hat, die jetzt geschlossen waren. Da ist natürlich, wenn man mit zu Hause telefoniert, die Stimmung nicht so locker und fröhlich, wie sie vor Corona war, sondern schon einfach ein bisschen bedrückt, sage ich mal.
Ja, das glaube ich gern. Winterthur für die geografisch nicht so bewanderten Leute, sie liegt in Bodenseenähe in der Schweiz, korrekt?
Genau, also zwischen Konstanz und Zürich eigentlich ziemlich in der Mitte.
Ja, was dürft ihr da machen im Training? Könnt ihr euch frei bewegen oder seid ihr eher in so einem Italien-Zustand? Ich glaube, die Schweiz war eher so ein bisschen zurückhaltend, was Anti-Corona-Maßnahmen betroffen hat.
Ja, genau. Also ich kann eigentlich alles draußen machen, Radfahren, Laufen. Klar, die Hallenbäder sind hier auch schon seit Wochen geschlossen, aber es ist eigentlich ziemlich vergleichbar wie in Deutschland. Und ja, also ich bin gerade froh, dass ich irgendwie ein Draußensportler bin, der eigentlich schon das meiste noch so machen kann und nicht irgendwie ein Teamsportler oder ein Hallensportler bin, die gerade ja komplett auf dem Trockenen sitzen. Von dem her ist es eigentlich gerade schon gut auszuhalten und vor allem mit dem schönen Wetter, was wir gerade haben.
Ja, wir wollen ja darüber reden, wie man die Situation vielleicht auch als Chance für sich nutzen kann, ein besserer Athlet zu werden. Fangen wir erstmal bei deinem Background an. Du kommst aus der Leichtathletik.
Genau, ich habe eigentlich fast meine ganze Kindheit und meine Jugend durch Leichtathletik gemacht. Habe mich auch relativ früh schon auf das Laufen spezialisiert. Schon mit 12 Jahren dann in eine Läufergruppe gewechselt nach Friedrichshafen, die von Birgit und Eckart Sperlich trainiert wurde. Aus der Läufergruppe stammt zum Beispiel auch der Richard Ringer oder der Martin Sperlich, die ja in der Läuferszene zumindest schon bekannt sind. Und habe dann erst eigentlich 2016, 2017 zum Triathlon gewechselt.
Ja. Das ist ja noch nicht so lange her. Erzähl mal, als Läuferin, wo warst du zu Hause? Auf welchen Strecken dann, als es so langsam in den Erwachsenenbereich reinging?
Ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte nicht so die eine Paradestrecke, sondern ich habe immer mal eine Saison vielleicht mehr die 1500 Meter in den Fokus gerückt. Dann im nächsten Jahr, wenn das Wintertraining im Ausdauerbereich sehr gut lief, die 5000 mehr favorisiert. Ich bin auch mal ein Jahr lang mehr Hindernisrennen gelaufen. Also es war so ein bisschen Mittelstrecke, aber jetzt keine feste Disziplin, wo meine Lieblingsstrecke war.
Kann man denn 1500 Meter als Lieblingsstrecke haben? Es gibt doch eigentlich nichts, was mehr wehtut, oder?
Ja, da hast du recht. Also ich glaube eigentlich so am angenehmsten fand ich die 800, weil die ersten 400 gehen irgendwie und dann sind es 200 Meter, wo man sich richtig zusammenreißen muss. Und dann die letzten 200 Meter gehen auch immer. Bei den 1500 Meter habe ich mich immer verzählt, wie viele Runden ich jetzt eigentlich noch muss, weil man ja drei Viertelrunden hat. Das war so die größte Herausforderung da, dass ich manchmal nicht mehr wusste, wie lange muss ich eigentlich noch laufen. Und wenn man dann noch anfangen muss zu denken im Rennen, wo die Beine schon brennen, dann ist es meistens schon kein gutes Rennen mehr.
Aber der Background spricht ja für eine gute, solide Ausbildung im athletischen Bereich, im koordinativen Bereich. Wir haben das Ganze ja auch gezeigt. Seit ein paar Tagen ist das Video online, was wir beiden zusammen gedreht haben, auf Fuerteventura, als wir da im Trainingslager waren. Das ist ja jetzt unsere zweite Podcast-Aufnahme. Das können wir noch mal so ein bisschen als Hintergrund erzählen. Wir haben schon eine gemacht. Wir haben da also einige Einheiten zusammen gemacht. Ich glaube, wir sind auch zusammen 4x10 Minuten Kraftausdauer zu den Eichhörnchen hochgefahren, nein, zu den Erdhörnchen, nein, Streifenhörnchen, mir fehlt das richtige Wort, genau, also 4x10 Minuten, also ich sag mal so 4x8 Minuten zusammen, und dann war einfach das Leistungsgewichtsverhältnis eher auf deiner Seite und ich konnte nur noch hinterher schauen, aber wir haben auch eine Podcast-Aufnahme während des Radelns gemacht, aber die Voraussetzungen haben sich geändert, vieles davon ist einfach nicht mehr aktuell. Wir haben das Ganze jetzt als Chance genutzt, darüber zu sprechen, wie man denn eben als besserer Athlet aus der Krise herausgeht. Ja, leichtathletische Grundausbildung, was bedeutet das?
Eigentlich fängt man ja in der Jugend an mit allen Disziplinen, gar nicht nur unbedingt mit dem Laufen an sich. Im Nachhinein betrachtet habe ich das vielleicht auch ein bisschen, war das vielleicht auch ein Fehler, dass ich zu früh zum Laufen gegangen bin. Leichtathletik bietet sich eigentlich für Kinder und Jugendliche echt super an, um ganz viele unterschiedliche Fähigkeiten zu schulen. Also auch das Springen in die Weite, in die Höhe, aber auch natürlich die Wurfdisziplin. Das war jetzt nicht meine Lieblingsdisziplin, wenn ich ehrlich bin. Und dann aber auch
kenne ich.
Klar, so Sachen wie Sprinten, Schnelligkeit und auch bei den Hürdenläufen braucht man schon auch eine gute Hüftbeweglichkeit und so weiter. Und klar, manche Sachen lassen sich auch für Triathleten gut ins Training integrieren oder auch sind auch dafür wichtig. Jetzt Ballwurf zum Glück eher weniger, aber gerade was so die Schnelligkeit angeht, die koordinativen Fähigkeiten, dass man im Schritt flexibel ist und auch so Sachen wie die Beweglichkeit, denke ich, eignet sich gerade ganz gut zu trainieren, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, auch weil das Schwimmtraining halt ausfällt.
Ja, bei den Leichtathleten, wie viel Raum, wie viel Zeit und wie viel Anteil nimmt dieses Grundlagentraining ein? Wenn wir jetzt speziell über das Laufen sprechen, wie viel Zeit verbringt ein Läufer in der Woche damit, gar nicht mal zu laufen, sondern Teilelemente zu trainieren?
Also meinst du sowas wie gerade so Koordinationssachen und Athletiktraining?
Ja.
Also wir haben wenig in Stunden gerechnet, deshalb kann ich dir gar nicht so ganz genau sagen, was der zeitliche Umfang war. Wir hatten meistens zwei oder eine Kraftraumeinheit im Training und eine Athletikeinheit alleine und dann zweimal Koordination, entweder als Vorbereitung für Läufe und oder für Sprints meistens, also so insgesamt vielleicht vier Einheiten.
Okay, und ein gut betreuter Leichtathlet oder Läufer auf längeren Distanzen, läuft der einfach los in seine Ausdauereinheiten oder wird da auch erstmal ein Programm vorangeschaltet?
Lustig, also bin ich tatsächlich einfach losgelaufen. Inzwischen mache ich das anders, dass ich mich schon daheim ein bisschen vorbereite und mal nochmal über die Blackroll gehen, aber das habe ich tatsächlich zu Jugendzeiten oder als ich in der Jugend war in der Leichtathletik nicht gemacht, sondern da bin ich Schuhe an und los geht's. Ohne viel drüber nachzudenken. Aber wie gesagt, das habe ich geändert. Und ich habe auch das Gefühl, dass es mir ganz gut tut, wenn ich so ein bisschen vorbereitend schon Maßnahmen ergreife, dass ich ein bisschen aufgewärmt ins Training einsteige und nicht einfach drauf loslaufe.
Ja, das interessiert mich jetzt konkret. Wie sieht das aus?
Also ich habe eigentlich die Matte immer ausgerollt. Die räume ich schon gar nicht mehr weg. Und die Blackboard steht auch daneben, dass ich gerade einmal zum Beispiel über den Rücken gehe. Also mich auf den Rücken lege und über die Blackroll roll, dass es auch einmal ein bisschen durchknackst. Auch habe ich so eine ganz kleine, so einen Ball im Endeffekt, mit dem ich über die Fußsohle einmal drüber roll. Das ist so ein bisschen eine Schwachstelle von mir, dass ich da ab und zu Verspannungen habe. Und das ist wie so eine kleine Massage. Und dann so grundlegende Dehnübungen wie Ausfallschritt, die Oberschenkelvorderseite dehne ich noch ganz gern und die Waden. Also gerade so der herabschauende Hund, diese Yoga-Übung, die habe ich inzwischen eigentlich auch in mein Vorbereitungstraining sozusagen integriert und dann laufe ich auch los. Also es ist nicht lang, es sind vielleicht 5 Minuten nur, aber ich habe das Gefühl, dass es mir eigentlich ganz gut tut.
Das kennen viele Triathleten, glaube ich, aber die meisten werden das nach dem Laufen machen.
Ja, nach dem Laufen ist auch nicht schlecht, sich da nochmal zu dehnen oder auch vielleicht mit einem bisschen Abstand sogar. Abends vor dem Fernseher ist für mich manchmal noch eine gute Möglichkeit, mich nochmal ein bisschen intensiver zu dehnen. Also es ist vor dem Laufen ist mehr so aktivierend. Das ist jetzt auch nicht so, dass man dass es irgendwie wehtut oder da wirklich versucht, eine Dehnung zu erzielen. Das ist mehr eine aktivierende Maßnahme, dass man ein bisschen geschmeidiger losläuft. Und dann abends oder nach dem Training dann das klassische Dehnprogramm, wo man dann auch einfach länger hält, sage ich mal, die Dehnung.
Ja. Viele Triathleten kennen das Phänomen, dass man diese Übung gerne im Winter macht, aber sobald dann die klimatischen Bedingungen auch wieder höhere Umfänge draußen zulassen, dass das dann schnell in Vergessenheit gerät. Für dich ist das aber ein ganzjähriges Programm und ändert sich das auch übers Jahr?
Also es sollte ein ganzjähriges Programm sein, aber ich gebe auch zu, dass ich gerade in wirklich intensiven Phasen, wo es der zeitliche Umfang nochmal ansteigt und man auch wieder lange Einheiten draußen macht, dass es bei mir auch ab und zu ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und das ist jetzt auch so gerade meine Aufgabe für die Zeit jetzt, da wieder mir Routinen auch anzueignen und auch zum Beispiel Sachen wie Fußstabilisation und Fußgymnastik wieder mit aufzunehmen ins Programm, dass wenn auch die Umfänge oder das Schwimmen wieder mit aufgenommen werden kann und der zeitliche Umfang wieder ansteigt, ich mir dann eine gute Routine angewöhnt habe, dass ich das dann auch weiterhin durchziehe.
Ja, gehen wir mal wieder ein bisschen zurück in deine Vita. Du warst Leichtathletin, größter Erfolg deutsche Vizemeisterschaft U23 über 5000 Meter, wenn ich richtig das in Erinnerung habe. Welche Zeiten bist du gelaufen als Läuferin?
Also in dem Meisterschaftsrennen bin ich eine 16:51 gelaufen, über 5000 Meter. Über 1500 habe ich eine 4:25 stehen und über 800 glaube ich eine 2:12. Da bin ich mir nicht gar nicht so ganz sicher.
Wie kam es dann dazu, dass du doch Triathletin geworden bist?
Das hat eigentlich mehrere Gründe. Einmal war ich nicht so ganz frei von Verletzungen, vor allem in den letzten Jahren. In der Leichtathletik hatte ich immer wieder Probleme an den Füßen, an den Knien und es war schon immer schwierig, dann auch sich mental irgendwie wieder zurückzukämpfen und dann einen Anschluss zu schaffen. Und andererseits war ich auch nicht so ganz konstant in den Leistungen. Also ich hatte mal ein gutes Rennen und dann wieder 3 schlechte Rennen und das hat mir so ein bisschen den Spaß an den Wettkämpfen auch geraubt. Und ich glaube, ich habe mich da als Jugendliche schon auch zu stark vielleicht unter Druck gesetzt, dass ich da ehrgeizig war und gewinnen wollte und mich auch sehr stark über den Sport oder über meine Leistungen identifiziert habe, was mir dann, ja, ehrlich gesagt, den Spaß an der Leichtathletik, an den Wettkämpfen geraubt hat. Und dann kam es eigentlich so, dass ich 2016 eine Knieverletzung hatte. Und ich habe gesagt, ich versuche trotzdem, mich für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Und am gleichen Wochenende wie die deutschen Meisterschaften waren auch die deutschen Hochschulmeisterschaften im Triathlon. Und das war sozusagen mein Plan B. Und ich habe die Quali nicht geschafft für die Leichtathletik und bin dann mit meiner Mama nach München-Gladbach gefahren zum Triathlon-Wettkampf. Und es war so der erste Wettkampf seit ganz langer Zeit, wo ich einfach auch während des Rennens und auch wenn es hart geworden ist, einfach Spaß hatte und im Ziel wusste, okay, ich mache nochmal einen auf jeden Fall dieses Jahr.
Schön, aber um das mitmachen zu können, muss man ja auch schon ein bisschen schwimmen und Radfahren können.
Ja, genau. Also das ist, ich glaube, jeder Läufer, der ab und zu verletzt ist, der kann inzwischen auch ganz gut schwimmen. Das ist so die Nummer 1 Variante zum Alternativtraining und Radfahren, meine Familie ist auch ziemlich sportlich, also wir sind schon immer viel Rad gefahren und dann auch in den letzten Jahren vom Laufen habe ich in Konstanz studiert und in Friedrichshafen trainiert und ich bin im Sommer auch relativ oft mit dem Fahrrad einfach ins Training gefahren. Das sind auch 25 Kilometer Einweg. Also ich konnte schon auch Radfahren und mich zumindest beim Schwimmen im Wasser fortbewegen.
Ja, und du hast auch Sport studiert, das heißt, warst auch immer mit an der Materie dran.
Genau, ja. Also auch im Sportstudium hat man dann auch ein Fach Schwimmen, wo man auch nochmal ein bisschen Techniktraining macht. Allerdings ist es nicht so kraulfokussiert, sondern das ist auf alle Disziplinen ausgerichtet und natürlich auch für die Schule ausgelegt und jetzt nicht unbedingt für einen Wettkampfsport. Aber so einen Grundeindruck vom Schwimmen hatte ich schon auch davor und konnte auch die Distanz für die olympische Distanz auch im Wasser gut zurücklegen.
Ja, wenn wir dann auf deinen ersten Triathlon zurückblicken, Schwimmen, wie gesagt, Grundlagen da, Radfahren immer schon gemacht und beim Laufen bist du dann aufgeblüht oder fühlte sich das Laufen auf einmal ganz anders an als das Laufen, was du von der Bahn kanntest?
Nee, das hat sich, ich fand das nicht viel anders als beim Laufen an sich. Lag vielleicht aber auch daran, dass ich noch nicht so hart Rad gefahren bin. Inzwischen finde ich, fühlt sich's ganz anders an. Weil bei dem ersten Rennen war mir schon, es war nur eine Sprintdistanz und jetzt ist es auch ein bisschen lächerlich, aber damals dachte ich, ich muss mir schon meine Kräfte wirklich sehr gut einteilen, dass ich da gut durchkomme. Deshalb bin ich auch nicht so schnell geschwommen und war auch beim Radfahren eher vorsichtig. Und dann beim Laufen ging es mir dann gut und konnte noch mal einiges aufholen. Was auch lustig war, bei den ersten Triathlon habe ich Jana kennengelernt, also Jana Uderstadt, mit der ich jetzt ja auch im Trainingslager viel unterwegs bin, weil ich nicht wusste, dass man nicht Windschatten fahren darf. Und ich habe mich direkt mal bei ihr hinten reingeklemmt. Ich hatte sogar extra vorher jemanden gefragt am Start, ob ich Windschatten fahren darf. Und er meinte, ja. Und dann hat Jana mich dann direkt mal kurz darauf hingewiesen, ich soll gefälligst aus ihrem Windschatten rausgehen. Was mir natürlich total leid getan hat, weil ich keine Täuschung oder nicht bescheißen wollte, aber es nicht besser wusste. Aber danach dann war ich sehr vorsichtig, dass ich genügend Abstand nach vorne und nach hinten habe. Aber so war unser erster Kontakt und damals wusste, glaube ich, keiner von uns beiden, dass wir dann ein paar Jahre später eigentlich sehr gut befreundet sind.
Und beide Triathlon-Profis seid
inzwischen. Genau, ja.
Ja, bleiben wir bei deiner Karriere. Wie kam es von diesem ersten Triathlon einer Hochschulmeisterschaft bis heute zur Profi-Triathletin?
Da kommt dann, also nach dem ersten Triathlon hat mich dann, also ich komme ja aus Ravensburg ursprünglich und kenne auch ein paar Triathleten aus dem DRV Ravensburg. Zum Teil haben sie auch mit mir in Konstanz studiert und ich bin dann noch innerhalb der Saison eigentlich in das Ligateam nachgerückt und habe dann noch zwei Liga-Wettkämpfe mit denen gemacht und auch die haben mir mega viel Spaß gemacht, dass ich dann am Ende beschlossen habe, oder im September 2016 beschlossen habe, ich mag jetzt spezifisch Triathlon trainieren und nicht mehr 5000 Meter auf der Bahn laufen. Ich habe dann auch einen Trainer gewechselt, also mal von meinen Lauftrainern weggewechselt. Ich war zwar noch ab und zu im Training, aber die haben auch von vornherein gesagt, das macht vermutlich mehr Sinn, da nicht jetzt irgendwas zu mischen, sondern dann auch wirklich mit einem Triathlon-Trainer zu trainieren. Mhm. Und habe dann erst bei meinem Onkel trainiert. Meine ganze Familie ist schon auch immer Triathlon begeistert gewesen. Also es hat eigentlich angefangen mit meinem Opa und mit meinem Onkel, meiner Mama, die schon vor ein paar Jahren Triathlon-Wettkämpfe gemacht haben. Und da war ich dann eigentlich erstmal sehr gut aufgehoben. Ja, und dann kam so eins zum anderen eigentlich. Also es war so ein Prozess über 1,5 Jahre, dass ich gemerkt habe, hey, ich kann da eigentlich schon noch was reißen oder ich habe da auch Potenzial. Und es macht mir einfach total viel Spaß. Einmal das Training, aber auch vor allem die Wettkämpfe, so die ganze Stimmung und das Gefühl, dass man eigentlich miteinander gegen die Strecke kämpft und sich gegenseitig auch unterstützt. Also unter den Athleten finde ich was Besonderes, was ich beim Laufen nicht so erfahren habe. Dass ich gesagt habe, nach dem Studium dann 2018 im November habe ich mein Studium beendet. Und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche das jetzt mal als Profi und gucke, wie das Experiment funktioniert. Und ich meine, dann weitermachen oder arbeiten gehen kann ich danach eigentlich immer noch.
Ja, Profi heißt für dich, du bist im HEP-Team.
Ja, genau.
Das ist das mit der grünen Farbe und dem großen Affen.
Genau, genau.
Ja. Ja. Erzähl mal ein bisschen, was steckt hinter dem Team?
Also das HEP-Team bin ich jetzt seit fast einem Jahr da dabei. Es war letztes Jahr Mai, wo wir uns zusammengesetzt haben. Und das ist noch ein, also nicht junges Team, sag ich mal, von den Athleten her, aber das Team besteht eigentlich erst seit knapp 2 Jahren und ist eigentlich aufgebaut in einem Profiteam und in einem Nachwuchsteam. Und ich bin in dem Nachwuchsteam, auch wenn ich vielleicht vom Alter her kein Nachwuchs mehr bin, mit 28 jetzt, aber wie gesagt, das war für mich letztes Jahr im ersten Jahr als Profi schon eine Art Experiment. Und ich wusste auch nicht so ganz genau, ob es mir überhaupt Spaß macht, den Fokus wirklich nur auf den Sport zu richten oder ob mir nicht vielleicht doch irgendwas fehlt. Genau, und dann gibt es eben dieses Nachwuchsteam und dann gibt es auch noch dieses, arbeitet HEP mit der Neckarsulmer Sportunion zusammen und unterstützt den Verein auch noch mit der Jugendarbeit und so weiter, sodass es eigentlich ein relativ nachhaltiges Konzept ist, dass man von der Jugend an über das Nachwuchsteam bis ins Profiteam auch aufrücken kann.
Ja, HEP hat zwei große Aushängeschilder, glaube ich. Bei den Männern Sebastian Kienle, bei den Frauen Laura Philipp, die jetzt ja gerade komplett gewechselt ist von Erdinger Alkoholfrei ins HEP-Team. Wie geht ihr so untereinander um? Seht ihr euch regelmäßig oder ist es eher so ein loser Zusammenschluss wie vielleicht bei einem Team Bahrain Endurance 13?
Also nee, regelmäßig sehen tun wir uns jetzt momentan natürlich sowieso nicht, aber wir sind auch schon auch ein bisschen verstreut. Aber wir hatten jetzt im Dezember hatten wir die Teamtage, wo wir uns alle mal auch getroffen haben und kennengelernt haben. Auch da war auch der Arne Gabius zum Beispiel dabei, der jetzt ja kein Triathlet ist, sondern Langstreckenläufer. Und es waren eigentlich zwei sehr schöne Tage mit einer relativ lockeren Atmosphäre, wo man sich auch abseits vom Sport mal kennengelernt hat. Und also ich telefoniere ab und zu mit Malte Plappert und tausche mich aus. Aber es ist nicht so, dass ich zu allen immer wöchentlich Kontakt habe. Schade ist natürlich, dass jetzt die HEP-Challenge dieses Jahr ausfällt. Das wäre sozusagen der zweite Punkt nochmal gewesen, wo wir uns getroffen hätten, alle zusammen.
Was bestimmt das große Rennen in Heilbronn, ne?
Mhm. Ja, genau. Was nochmal bestimmt sehr, sehr schön gewesen wäre. Aber für mich ist einfach super cool, als Nachwuchs oder als auch unerfahrene Triathletin gerade mit Laura und mit Sebastian einfach Athleten zu haben, denen ich Fragen stellen kann, ohne dass ich Angst haben muss, irgendwie ausgelacht zu werden. Oder auch, also ich meine, Laura ist für mich schon auch ein Vorbild, die ja auch recht spät angefangen hat mit dem Triathlon und gezeigt hat, dass man, auch wenn man Triathlon nicht seit Kindesalter macht, bis in die Weltspitze vorkommen kann. Das ist für mich schon eine große Motivation zu sehen, dass sie das geschafft hat und auch mich mit ihr unterhalten zu können und ihr auch einfach Fragen stellen zu können, wie man vielleicht in bestimmten Situationen auch umgeht oder was ihre Herausforderungen sind. Das finde ich schon ein großer Mehrwert, den ich jetzt habe, dadurch, dass ich im HEP-Team bin.
Ja. Und die können sich auch noch eine Menge Laufkoordinationsübungen von dir lernen. Da kommen wir später nochmal drauf. Aber so im Verlauf deiner Karriere, wie haben sich denn die Laufumfänge verändert?
Ziemlich krass. Also ich habe konstant in der Jugend meine Laufumfänge nach oben geschraubt. Also in der Trainingsgruppe, in der ich war, beim VfB LC Friedrichshafen, ist man immer hohe Umfänge gelaufen. Also ich hatte im letzten Jahr schon regelmäßig Wochen mit 140 Kilometern.
Das sind 20 am Tag,
meine Güte. Genau. Und im Trainingslager war es dann teilweise noch ein bisschen höher. Und jetzt laufe ich natürlich nur noch einen Bruchteil davon. Ich habe letztes Jahr Wochen gehabt, da bin ich nur 30 Kilometer gelaufen. Jetzt über den Winter habe ich mich auf 60, 70 eingependelt. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie gerade der Fokus ist, ob man jetzt einen Radblock setzt, ob man verstärkt schwimmen geht, dann gehen natürlich die Laufeinheiten ein bisschen zurück und auch entsprechend die Kilometer. Ich würde sagen, jetzt bin ich auch wieder so bei um die 60 Kilometer. Also nicht mal die Hälfte von dem, was ich zeitweise in Friedrichshafen hatte.
Das ist vielen Triathleten nicht fremd. Man muss dazu sagen, so dein Schwerpunkt liegt bisher auf den Mitteldistanzen?
Genau, ja.
Was hast du da bisher erreicht? Was waren so deine schönsten Momente und deine erfolgreichsten?
Eins der besonderen Rennen war definitiv die WM letztes Jahr in Nizza, wo ich 20. geworden bin. Und das hat sämtliche Erwartungen von mir übertroffen. Also ich war schon mega happy, dass ich die Quali geschafft hatte und dann, dass ich wirklich auch nicht ganz hinten ins Ziel kommen, war für mich schon auch schön zu sehen. Und ich hatte davor so geliebäugelt mit der Top 30. Und als ich dann vom Rad gestiegen bin und gehört habe, ich bin Kämpf um Platz 20, war ich schon ziemlich beflügelt. Aber so eins der schönsten Rennen war eigentlich der Allgäu-Triathlon, auch letztes Jahr. Da bin ich als Titelverteidigerin an den Start gegangen. Also 2018 konnte ich gewinnen. Das war sozusagen das erste größere Rennen, was ich gewinnen konnte. 2019 war ich dann Zweite. Aber das war für mich in dem Fall besonders, weil ich schon ein gutes Jahr hatte bis dahin, aber auf wenig deutsche Konkurrenz gestoßen bin in meinen Rennen davor. Also ich bin in Rapperswil in der Schweiz gestartet, in Aix-en-Provence schon, und da waren selten andere deutsche Athleten am Start, mit denen ich mich sonst eigentlich ganz gut vergleichen kann. Also gerade eine Annalena Pohl oder eine Anine oder eine Leonie Konchala und so weiter. Die waren dann im Allgäu auch am Start und das war für mich schon was Besonderes oder ein bisschen mehr Druck, sage ich mal, den ich mir auch selber gemacht habe, dass ich da auch zeigen wollte, ich kann nicht nur im Ausland gute Rennen machen, wo kein anderer deutscher Athlet ist, sondern dass ich mich auch in der deutschen Konkurrenz gut behaupten kann. Und ich hatte davor noch eine Magen-Darm-Grippe und so, die Vorzeichen waren gar nicht so gut, aber da war ich extrem stolz, dass ich das sehr fokussiert und konzentriert durchziehen konnte und dann schlussendlich mit Platz 2 hinter der Niederländerin Els Visser ins Ziel gekommen bin. Und muss auch sagen, ich war komplett im Eimer danach. Also ich habe nur Zielfotos, auf denen ich auf dem Boden liege im Endeffekt.
Allgäu und Nizza sind ja zwei Strecken, die jetzt nicht ganz so einfach sind, die ordentlich Höhenmeter mitbringen. Ist das so dein Lieblingsterrain?
Ja, ich mag gerade bergige Radstrecken mag ich sehr gerne. Ich weiß nicht ganz genau warum, ich bin ja auch recht groß und schwer und eigentlich sagt man immer, schwere Athleten können nicht so gut berghoch fahren oder tun sich da ein bisschen schwerer, aber mir macht das total viel Spaß und ich habe inzwischen, glaube ich, auch ganz gute Abfahrtfähigkeiten, sodass ich auch in den Abfahrten ein paar Sekunden noch rausholen kann. Und beim Laufen mag ich es aber eher flach, wenn ich ehrlich bin. Da der Kuhsteig, der müsste nicht sein, wenn ich ehrlich bin.
Also auf unserer Fuerteventura-Tour habe ich mich eher als den schwereren empfunden. Also von daher, alles ist relativ. Ja, wie du gesagt hast, Laufumfänge sind runtergegangen. Wie viele Einheiten trainierst du in der Woche? Was sind so deine längsten, wenn du dich jetzt auf eine Mitteldistanz vorbereitest?
Also ich trainiere eigentlich so 2 oder manchmal auch 3 Einheiten am Tag. Das sind eigentlich jetzt nicht richtig lange Einheiten. Also ich habe so die längsten Radeinheiten sind so 3,5 bis 4 Stunden, sage ich mal, aber auch nicht. Die kommen jetzt auch nicht oft vor. Meistens fahre ich so zwischen 2 und 2,5 Stunden auf dem Rad. Und viele denken immer, wenn man irgendwie Mittel- oder Langdistanz macht, man sitzt 5 oder 6 Stunden auf dem Rad regelmäßig. Das mache ich gar nicht, sondern eher ein bisschen kürzer und dafür häufiger. Oder eben mit dem Programm noch gespickt, dass man auch ein paar intensive Minuten hat auf dem Rad. Und beim Laufen mache ich gerade gar keine langen Läufe, wenn ich ehrlich bin, weil ich jetzt die Corona-Krise auch ein bisschen nutzen wollte, um nochmal an der Lauftechnik zu arbeiten. Und das kennen wahrscheinlich die meisten, dass wenn man gerade lange Läufe macht, die Technik hinten raus ziemlich schwindet. Und deshalb mache ich da eigentlich jetzt gerade nur Läufe so bis eine Stunde, Stunde 10, aber auch manchmal nur eine halbe Stunde zum Beispiel morgens.
Ja, das war ja unser Thema. Wie werde ich jetzt in der Krise zum besseren Athleten? Das heißt, du hast auch das Thema Lauf-ABC und Lauftechnik wieder neu für dich aufgewertet?
Mhm, genau. Ich habe, das ist schon ein bisschen länger geplant gewesen, aber ich habe mir da auch nochmal externe Hilfe geholt vom Wolfgang Schwein, der nochmal einen ganz anderen Ansatz hat zum Laufen, den ich bisher kannte. Und das finde ich auch eigentlich richtig wichtig, dass man nicht irgendwie stehen bleibt, sondern immer nach neuen Reizen sucht. Und ich habe ja das Glück, dass ich relativ lange Leichtathletik gemacht habe und da auch viele Übungen viele Jahre lang gemacht habe. Aber ich fand jetzt auch nochmal spannend, nochmal einen ganz anderen Ansatz kennenzulernen und das so ein bisschen miteinander zu kombinieren, auch meine beiden
Wolfgang
Erfahrungen.
Schweim, genau, um das nochmal zu erklären, das ist der Lauftrainer, der Patrick Lange zur Streckenbestzeit beim Ironman Hawaii gebracht hat. Und da war immer der Spruch präsent, Patrick hat einen sehr rollenden Laufstil. Was kann man da noch lernen, wenn man so lange Leichtathletik gemacht hat?
So ganz konkret kann man es, glaube ich, gar nicht sagen. Aber das ist so nochmal ein neuer Ansatz, den ich ja jetzt kennenlernen durfte, dass man, oder eine neue Wahrnehmung von der eigentlich einer recht einfachen Bewegung. Also jeder Mensch kann ja laufen und trotzdem gibt es ganz viele Bücher über Lauftechnik und so weiter. Und für mich war es jetzt irgendwie cool zu sehen, dass es nochmal einen anderen Ansatz gibt, dass man mehr nochmal in sich reinhört und Bewegungen wirklich bewusst versucht wahrzunehmen und nicht einfach nur läuft, sage ich mal.
Da habe ich jetzt keine Vorstellung von. Wie muss man sich das methodisch vorstellen? Sieht man da selber Videoaufnahmen von sich und denkt, oh mein Gott, da kann ich noch was tun? Oder kann man das wirklich so erfühlen, ob die Lauftechnik richtig gut ist oder noch besser werden kann, wenn man sich schon auf einem Niveau bewegt, wo du herkommst?
Also ich tatsächlich filme ich mich relativ oft oder lasse mich relativ oft filmen. Das mache ich jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Tatsächlich relativ regelmäßig, so alle 2-3 Wochen, dass mein Freund, der sowieso relativ oft mit dem Rad nebenher fährt beim Laufen, dann eine kurze Aufnahme von mir macht. Und das ist schon gut zu sehen, wie sich so alles ein bisschen verändert. Oder auch als Feedback danach zu sehen, ich habe in dem Moment zum Beispiel auf meine Arme geachtet. Wie sieht es im Video aus? Erkenne ich da einen Unterschied? Oder man kann sich ja auch Videos von wirklich sehr, sehr schnellen Läufern wie Mo Farah zum Beispiel angucken. Und zu sehen, wie läuft der, was mache ich, was passiert, wenn ich auf meine Arme achte, was passiert, wenn ich auf den Vorfuß laufe, über die ganze Ferse ablaufe. Also im Endeffekt hilft das visuelle Feedback danach natürlich, aber auch mal einfach nur zu spüren, wie fühlt sich das an, hat mir jetzt auch eigentlich ziemlich geholfen.
Ja, wenn du mal so durch den Querschnitt der Triathleten schaust, wie laufen die? Was oder was kannst du an häufigsten Fehlerbildern da ausmachen?
Boah, das ist schwierig zu sagen.
Du bist Sportlehrerin, du musst sowas sagen.
Ja, das
dürfen. Und Triathleten vertragen Kritik.
Boah, das ist gerade echt nicht so einfach. Also, weil jeder ist ja auch irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Ich finde tatsächlich am einfachsten oder was am ehesten zu verändern ist, sind die Arme. Weil ich mit den Armen steuere ich im Endeffekt die ganze Bewegung. Und das ist ganz lustig, weil für viele Läufer sind die Arme nur so ein nutzloses Ding, was man halt mitnimmt oder mitschleppen muss. Aber wenn man die Arme richtig einsetzen kann und schön mitschwingen kann, dann kann man auch den Laufschritt beeinflussen und dann auch zum Beispiel die Frequenz erhöhen beim Laufen. Das ist so vielleicht der erste Tipp, den ich Triathleten geben würde, da mal mit den Armen mal anzufangen.
Ja. Du hast ja 12 konkrete Tipps gegeben und 12 Übungen vorgemacht in unserem Lauf-ABC-Film. Was sind so deine Lieblingsübungen, die immer dazu gehören?
Also ich mache die Fußgelenksarbeit fast immer. Das ist jetzt keine besonders spannende Übung oder neue Übung, aber ich finde sie einfach super gut, um auch die Füße mal nochmal komplett durchzuknacksen und komplett durchzubewegen, indem ich eben von der Ferse auf die Zehenspitzen gehe und wieder zurück. Und was ich auch sehr gern mache, ist diese Tanzübung. Die macht mir tatsächlich auch Spaß, weil ich finde, dass sie ein bisschen lustig ist und auch eben mich nochmal an der Hüfte und am Rumpf mich nochmal gut durchbewegt. So, ja, die zwei. Aber ich mache jetzt auch nicht immer die gleichen Übungen. Ich variiere dadurch auch ein bisschen und suche mir da auch manchmal Inspirationen von anderen. Also mache ich eigentlich momentan in eigentlich allen Disziplinen, gerade auch zum Beispiel im Athletiktraining, da wurden Anfang der Corona-Krise das Internet geflutet mit Homeworkouts und das fand ich zum Beispiel auch total cool, dass man sich da nochmal andere Übungen raussuchen kann, die man so noch gar nicht gemacht hat. Und der Muskelkater am nächsten Tag, der hat dann schon auch gezeigt, dass es vielleicht sinnvoll ist, da mal ein bisschen Veränderung auch mit reinzubringen und nicht immer nur die gleichen 5 Übungen zu machen.
Ja, das hört sich wenig nach Resignation an. Wie war so deine erste Resonanz, als du gemerkt hast, oh, meine ersten Wettkämpfe, die wackeln alle und das wird eine schwierige Saison?
Ja, also es bin ich nicht sonderlich stolz drauf, aber ich bin schon in ein kleines Loch gefallen erstmal und war schon ziemlich frustriert und enttäuscht. Ich hatte mir für 2020 schon viel vorgenommen und habe da im Winter auch viel investiert. Und das dann, dass es wie so ein Luftballon einfach zerplatzt, hat mich ja schon getroffen und bin auch in so ein kleines Loch gefallen, sag ich mal. Aber im Endeffekt glaube ich, dass das ganz gut war, dass ich mich da habe auch vielleicht ein bisschen gehen lassen und dann auch zugelassen habe, dass ich traurig bin, weil das war für mich schon auch eine Phase, wo ich akzeptiert habe, dass es jetzt eben so ist. Und das konnte ich dann eigentlich auch so nach 3-4 Tagen wieder auch abschließen für mich. Ich habe dann auch einen Artikel geschrieben, der war auch ziemlich frustriert, aber das war für mich so ein bisschen das Ende von dieser Phase. Und seitdem habe ich versucht, ja, mir irgendwie auch neue Ziele zu setzen oder einen neuen Plan zu machen, zusammen mit meinem Trainer mir zu überlegen, wie kann man das jetzt tatsächlich am besten nutzen. Und was mich, was ein bisschen zum Frust auch beigetragen hat, war, dass schon ich manchmal das Gefühl hatte, dass alle anderen normal weiter trainieren und nur ich frustriert bin und nicht die Motivation habe, jetzt noch rauszugehen. Und dann hat mir auch zum Beispiel das Video von der Laura Philipp, wo sie auch gesagt hat, dass sie jetzt ein paar Tage lang nicht strukturiert trainiert hat und auch ja, Schwierigkeiten hatte, einfach normal weiterzumachen. Das hat mir schon ziemlich geholfen, dass ich gedacht habe, okay, ich bin doch nicht allein. Es geht auch anderen so, dass sie gerade da am Straucheln sind, auch wenn sie Profis sind und auch wenn sie meistens motiviert sind.
Das ist ganz bestimmt so und da muss man sich einfach auch im Hinterkopf, glaube ich, immer halten, Instagram ist sicher nicht ehrlich. Oder kein ehrlicher Querschnitt.
Ja. Das stimmt, ja.
Das heißt, worauf fokussierst du dich jetzt, wenn Wettkämpfe erstmal mit großen Fragezeichen versehen sind? Hast du schon neue Ziele definiert?
Also so ganz konkrete Ziele in Form von Rennen habe ich jetzt nicht mir vorgenommen, weil das, finde ich, ist mir gerade einfach zu vage. Was ich aber gemacht habe, das war eine Idee von meinem Trainer, die ich eigentlich sehr gut fand. Ich habe mir überlegt, wie groß meine Rückstände auf die Top 10 der Welt sind in den einzelnen Disziplinen. Da habe ich versucht, halt anhand von alten Wettkampfergebnissen mir da irgendeine Zahl zu errechnen, die für mich irgendwie realistisch ist. Also klar, ganz sicher weiß man es nie, wie weit die Top 10 wirklich weg ist, aber das habe ich mir aufgeschrieben und so hingehängt, dass ich es regelmäßig sehe, weil im Endeffekt ist es jetzt ja für jemanden wie mich, der noch am Anfang ist von seiner Triathlon-Karriere, vielleicht gar nicht so schlimm, weil ich habe ja echt noch Schwachstellen, die ich verbessern kann, um den Rückstand zu minimieren. Und ich denke gerade eher so, die Spitzenathleten, die Rennen dominieren, die ihr ganzes Leben lang wirklich gearbeitet haben, um jetzt auch abzusahnen und jetzt diese Chance nicht haben, für die ist eigentlich ein viel größeres Problem als für mich. Und deshalb habe ich versucht, zusammen mit Marco, also meinem Trainer, da jetzt paar Ziele in Form von gerade mit der Lauftechnik, aber auch die Schnelligkeit beim Laufen, die so ganz kurze Intervalle beim Radfahren, dass ich da einfach neu versuche, in neue Bereiche vorzustoßen. Und ehrlich gesagt, am Anfang konnte ich es mir nicht so gut vorstellen, aber jetzt, wo ich 3 Wochen lang das so gemacht habe und auch die ersten Male musste ich mich schon auch ein bisschen durchbeißen durch die Trainingseinheiten, dass ich nicht sage, ah, das bringt sowieso nichts, die Wettkämpfe finden ja eh nicht statt, geht es mir eigentlich ganz gut und inzwischen habe ich auch wieder richtig Spaß am Training.
Das ist sehr schön zu hören. Wir haben ja schon auf Fuerteventura drüber gesprochen. Du hast studiert, du bist ausgebildete Lehrerin, aber müsstest ein Referendariat antreten und ich meine, du hattest dir dafür auch einen Zeitraum gesetzt. Hat sich da jetzt die gesamte berufliche Lebensplanung nochmal in Frage gestellt in der Phase?
Ja, also es hat sich tatsächlich auch was geändert, weil ich hatte mir ursprünglich nur 2 Jahre Zeit gegeben. Das heißt, 2020 wäre das zweite Jahr gewesen und dann wäre ich eigentlich 2021 ins Referendariat gegangen, aber ich habe mich jetzt da dagegen entschieden und es ist jetzt lustig, dass es ausgerechnet in der Zeit passiert, wo ich ja, wo der Sport gar nicht so im Vordergrund steht, dass ich aber merke, wie viel Spaß mir das eigentlich macht und dass ich das auch noch langfristiger machen möchte und dann vielleicht tatsächlich auch das Projekt Langdistanz mal angehen werde als Profi. Und habe mir jetzt auch keinen zeitlichen Rahmen gerade gesteckt, weil das würde, glaube ich, auch momentan nur ein bisschen den Druck vergrößern, dass ich so schnell wie möglich Rennen machen muss. Und das geht halt gerade nicht. Und genau, ich habe jetzt noch Alternativen gefunden, für wie ich das mit dem Referendariat das Problem lösen kann, dass ich da keinen Zeitdruck mehr habe. Und seitdem bin ich da auch deutlich zuversichtlicher und auch entspannter, was das angeht.
Ja, um das abzuholen, du bist dann irgendwann Sport- und Lateinlehrerin, richtig?
Genau, ja, Lateinisch mein
Ja,
zweites Fach noch, ja.
ich musste heute nämlich schon an dich denken. Ich musste nämlich schon Dinge zum trojanischen Pferd übersetzen mit meinem Großen hier zu Hause, ein bisschen Lateinunterricht machen. Es hat uns viel Spaß gemacht. Es war wie so das Lösen eines Codes.
Ja, genau. So sehe ich das auch. Wie so ein Rätsel immer. Jeder Satz ist ein
Ja.
Rätsel.
Genau, manche Rätsel bleiben auch verschlossen, ja, zumindest wenn man da 25 Jahre von weg ist. Wie passt diese Kombination Sport und Latein? In der Anatomie hilft es, glaube ich, ja.
Ja, also auf den ersten Blick passt es eigentlich gar nicht. Und auch wenn man sich so, also wenn ich an meine Lateinlehrer früher in der Schule denke, die waren eigentlich durch die Bank eher unsportlich, dafür sehr musikalisch und hatten oft als Kombi irgendwie Geschichte oder Philosophie. Und ja, also die Verbindung mit Sport hatte ich bei den Lateinlehrern eigentlich bisher nicht gesehen. Aber für mich war es einfach ein super Ausgleich, einmal was wirklich für den Kopf zu machen und um dieses Rätselgefühl zu haben, weil ich war auch ein Kind, was total gern gepuzzelt hat und so weiter. Also es ist schon auch was mir schon immer Spaß gemacht hat. Und auf der anderen Seite mich aber auch regelmäßig auszupowern und auch vor einfach Herausforderungen zu stehen, die man jetzt nicht mit dem Kopf lösen kann, sondern einfach zum Teil im Turnen manchmal auch mit roher Gewalt, dass man das irgendwie hinbekommt. Das fand ich eigentlich ein ganz guter Ausgleich. Genau. So
Begleitet dich
Prüfungsphase,
Latein?
bitte?
Ja? Nee, mach weiter.
So in der Prüfungsphase teilweise am Schreibtisch zu sitzen und dann aber auch immer wieder in die Turnhalle zu springen, um irgendwie Handball oder Turnen oder Leichtathletik üben zu gehen.
Ja, begleitet dich Latein irgendwie im sportlichen Alltag? Machst du da auch Dinge, um die Form zu erhalten?
Ja, gebe ein bisschen Nachhilfe nebenher. Das mache ich tatsächlich online, sodass das jetzt auch gerade weiterläuft. Oder das habe ich in den letzten Wochen auch ein bisschen intensiver gemacht, weil ich ja auch mehr Zeit hatte. Im Endeffekt ist es eine Online-Plattform, wo sich Schüler anmelden können, die Schwierigkeiten haben mit Latein. Und ich übersetze dann eben Texte oder erkläre Grammatik und so weiter. Und das ist auch eigentlich, mache ich vor allem deswegen, damit ich eben drin bleibe im Latein und nicht da sämtliche Vokabeln und Grammatikteile vergesse, weil das wäre schon schade. Es hat doch einiges an Arbeit gekostet, das Studium auch abgeschlossen zu haben und sich das ganze Wissen angeeignet zu haben. Deshalb gucke ich,
Ja.
dass ich da schon drin bleibe, so ein bisschen zumindest.
Hilft sowas auch in so einer Phase, wo auf einmal viele Dinge so unsicher werden, zu wissen, ich habe noch was ganz anderes als Sport im Petto?
Ja, auf jeden Fall. Also das sich nur über einen Sport zu identifizieren, ist, glaube ich, immer wieder gefährlich. Einmal jetzt klar durch Corona, aber auch wenn man irgendwie Verletzungen hat oder einfach auch mal, es gibt auch manchmal Phasen, wo es einfach nicht läuft und man nicht ganz genau weiß, woran es eigentlich liegt. Und dann ist es schon gut, noch was zu haben, wo man auch weiß, man ist gut drin und man kann sich da auch noch mal ein bisschen Selbstwertgefühl holen, sozusagen. Das hilft mir schon immer extrem. Ich glaube, da gibt es da auch andere Typen, die das vielleicht gar nicht so brauchen, aber ich fand das schon immer eigentlich ganz wichtig für mich, dass ich da noch ein zweites Standbein habe und mich da auch noch was über was anderes identifizieren kann oder auch noch was anderes habe, was mir Spaß macht und wo ich mich für interessiere.
Ja, viele Athleten versuchen ja jetzt die wettkampffreie Phase durch, ich nenne es mal vorsichtig, Pseudo-Wettkämpfe zu überbrücken, Swift-Profi-Rennen und so weiter. Wie weit kannst du tatsächlich jetzt auf diese Ziele, die Top Ten zu erreichen, durcharbeiten, ohne es wirklich messen zu können, im direkten Vergleich mit den Athleten?
Also dieses Ziel mit der Top 10 ist ja, also es klingt jetzt vielleicht, es soll auch nicht vermessen klingen, dass ich zur Top 10 der Welt gehören möchte, auf keinen Fall, aber das war für mich so ein bisschen wie so ein Traum oder so eine, was, woran ich mich festhalten kann. Das ist auch nicht zeitlich begrenzt, dass ich sage, ich möchte am Ende vom Jahr dort sein, sondern das ist wirklich Open End im Endeffekt, da habe ich mir keinen zeitlichen Rahmen gesetzt. So virtuelle Rennen, damit kann ich ehrlich gesagt gar nichts anfangen, aber das hat vor allem auch damit was zu tun, dass ich äußerst ungern auf der Rolle sitze und sich somit auch so die Rennen auf Swift und so weiter mich gerade noch nicht so ansprechen. Vielleicht ändert sich's noch, aber bisher hat es mich noch nicht so richtig gepackt, sage ich mal.
Da können wir froh sein, dass wir draußen radeln können. Ja. Schwimmen hast du, Laufen haben wir schon drüber gesprochen, dass da auch ein größerer Technikschwerpunkt jetzt wieder reingekommen ist. Was machst du im Schwimmen, um die Phase zu überbrücken?
Ich habe schon mein Pensum an Athletikeinheiten erhöht und geguckt, dass ich da gerade was den Rumpfbereich angeht, dass ich da schon auch stabil bleibe und meine Kraft irgendwie auch konserviere. Ich habe auch wieder angefangen, viele Klimmzüge zu machen. Das ist auch was ich, wenn Schwimmtraining gemacht habe, dann irgendwann nicht mehr so viel gemacht habe. Und gut, das Zugseil, da komme ich leider auch nicht drum rum. Das ist auch was ich sehr, 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 sehr ungern mache. Das weiß der Marco auch. Und er schreit mir trotzdem auch manchmal auf. Und das ist ja auch gut so, weil es ja schon das ist, was dem Schwimmen gerade am nächsten kommt. Ich freue mich, wenn es jetzt wärmer wird und man auch wieder länger im Freiwasser schwimmen kann und auch die Bäder irgendwann geöffnet haben. Weil so ist es keine, nur Zugseiltraining und Athletiktraining ist, glaube ich, für mich keine gute längere Lösung.
Da können wir alle mitfühlen, ja. Die wir später betreiben. Ja, dann hoffen wir, dass der Sommer so schön beginnt, wie das Frühjahr sich momentan darstellt, dass wir bald alle irgendwo mehr Möglichkeiten haben zu trainieren, dass wir uns weiterhin draußen bewegen dürfen. Ja, ich würde jetzt viel Glück für die Saison wünschen, aber ich sehe, du hast Ziele, auch ohne Wettkämpfe, von daher wünsche ich dir viel Erfolg dabei, diese Ziele auch zu erreichen und dann irgendwann auch bei den Wettkämpfen da draußen umzusetzen, und da werden wir dann sehr gespannt drauf schauen. Das wird glaube ich, eine spannende Phase, wenn die Wettkämpfe wieder beginnen, wenn man dann sehen kann, wer kommt wie aus dieser Phase raus.
Ja, das glaube ich auch.
Große Wettkämpfe.
Ja.
Ja, Anne, alles Gute dafür.
Dankeschön.
Danke dir fürs Gespräch. Ja, also ich glaube, wir haben daraus gelernt, dass es den Profis nicht anders geht als uns Age-Groupern und dass wir jetzt alle die große Chance haben, an Dingen zu arbeiten, die sonst in dieser Phase der Saison so langsam in Vergessenheit geraten werden.
Ja, und vielleicht auch einfach Dinge machen, die einem einfach auch Spaß machen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, damit man weiter motiviert beim Training bleibt, dass man einfach, wenn jemand lange Ausfahrten auf dem Rad gerne macht, dass er die trotzdem weitermachen kann. Oder eben so, es gibt, weil sich über virtuelle Rennen motiviert, dann das eben machen und nicht manchmal vielleicht gar nicht so darauf achten, was ist jetzt vernünftig, sondern auch manchmal das machen, was einem einfach Spaß macht. Das ist, glaube ich, auch wichtig.
Genau, so machen wir das. Das Wochenende steht vor der Tür. Genau. Das Wetter soll gut werden, flächendeckend. Von daher arbeiten wir daran, den Spaß zu erhalten. Ich danke dir.
Also dann, danke fürs Gespräch und wünsche dir natürlich auch alles Gute.
Ciao, ciao.
Tschüss.